kleinen Hinweis auf den Büchertisch voraufschicken. Da sind auch interessante Bücher dabei, zum Beispiel unser 20. Jahrhundert im Lichte der Bibel, ein Gang durch 75 Jahre. Das liest sich sehr spannend, wie man ab 1907 über die Weltlage nachgedacht hat. Oder Bruder Geiers wichtige Evangelisationsschrift »Ich bin gewiss«. Und über ein umstrittenes Thema, Versöhnung des Alls, liegt dort mein Buch »Versöhnung des Alls, Gottes Wille, Pro und Contra«, sehr umstritten. Und ich verstehe, dass es darüber verschiedene Meinungen gibt. Ich habe auch keinerlei Hass, wenn jemand anders denkt, aber die Bruderschaft sollte wirklich nicht zerbrechen, nie zerbrechen über verschiedenen Ansichten in dieser Frage. Und denken Sie auch mal ein bisschen an die Bücher, die kein Mensch mehr kaufen will. 1983 habe ich das Buch geschrieben, Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. Und was stand gestern in der Zeitung? Dass man in Deutschland Uran und dergleichen Zeug verkauft. Also es könnte sehr schnell wieder eine atomare Bedrohung geben. Ist das auch in Gottes Hand? Das war 1983. Die Thematik ist aber, meine ich, heute noch aktuell. Und nun zu unserem Thema. Gestern Abend habe ich etwas ausgeführt über Kolosser 1 und jetzt geht es in gewissem Sinne weiter mit Kolosserbrief Kapitel 2. Wer die Paulusbriefe ein wenig kennt, der weiß, der Galaterbrief, das ist eine Kampfschrift. Das sieht man schon gleich, wenn man den Galaterbrief vorne aufschlägt. Paulus beginnt ja mit einem Fluch. Und wenn ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigen würde, außer dem, was wir verkündigen, er sei verflucht. Und damit meint er, wenn jemand, Mensch oder Engel, sein Evangelium vermischen und damit verunstalten würde, wiederum vermischen mit Gesetz, die reine Botschaft der totalen Gnade, wie sie Paulus verkündigt, abermals vermischen mit Gesetz. Und ich wundere mich immer, dass es auch heute wieder Menschen gibt, die möchten Gesetz und Evangelium mischen. Bruder Karl Geier hat einmal den Ausspruch getan, es gibt Leute, für die ist das herrlichste Evangelium lauter Gesetz. Und es gibt andere, die sehen sogar im Gesetz lauter Evangelium und Herrlichkeit. Ja, es gibt Leute, die können einen Evangeliumstext nehmen. Ich denke an einen Prediger, den ich irgendwo in Süddeutschland vor Jahren hörte. Und er hatte so einen Text von Jesus. Und was hat er aus dem Text gemacht? Ich habe es noch genau im Ohr. Er verlangt von uns, er verlangt von uns, er verlangt von uns. Das hat er dreimal betont. Also er hat hauptsächlich dies herausgehört aus einem Evangeliumstext von Jesus. Was verlangt er von uns? Was müssen wir denn nun wieder machen? Da wird man doch unter Gesetz geführt, statt dass man zuerst einmal die Gnade nimmt und durch die Gnade und Wiedergeburt, Neuzeugung überhaupt erst befähigt wird, in göttlichen Wegen und göttlicher Gesinnung zu wandeln. Und es gibt andere, sagte Bruder Geier, da denke ich an unseren lieben alten Bruder Arthur Muhl, die sehen sogar im Gesetz lauter Evangelium und Herrlichkeit. Wer Arthur Muhl kennt, der weiß das. Nun, der Galaterbrief, eine Kampfschrift. Dem Kolosserbrief sieht man es nicht so auf den ersten Blick an, aber er ist ebenfalls eine Kampfschrift. Und das merkt man im Kolosserbrief eigentlich erst im zweiten Kapitel, das uns heute früh beschäftigen soll. Da merkt man erst, dass das auch eine Kampfschrift ist. Und um was geht es nun bei diesem Kampf? Damit wollen wir uns einmal beschäftigen. Was waren die Gefahren und um was geht es hier, Paulus? Kolosser 2, 1 bis 3 verrät er uns. Hier geht es um einen gewaltigen Kampf. Bei den noch ungefestigten jungen Christengemeinden der damaligen Zeit. Ich sagte gestern Abend schon, das war ja noch eine relativ junge Bewegung. Paulus schrieb seine Briefe Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre nach der Zeitenwende. Da war also das große Geschehen, Kreuzestod und Auferstehung Christi, gerade erst 30 Jahre her. Das war eine junge Bewegung, die da plötzlich entstand und von allerlei Gefahren umgeben. Deshalb schreibt Paulus, Kolosser 2, 1 bis 3, folgendes. denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe. Eine Übersetzung sagt, welches Ausmaß von Ringkampf ich habe. Um euch, Kolosser, und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus, fügen da noch einige Handschriften hinzu. In der Elberfelder steht es nicht, aber es steht in einigen griechischen Handschriften, und das ist sinngemäß richtig, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, nämlich Christus, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da liegt auch eine polemische Spitze drin, wenn Paulus so etwas sagt. Nicht anderswo müsst ihr suchen, sondern in Christus, gerade in ihm, nur in ihm, findet ihr Weisheit und Erkenntnis, Sophia und Gnosis, wie das griechisch heißt. Sucht nicht überall herum. Was für Gefährdungen die jungen Christen ausgesetzt waren, das sehen wir dann ab Vers 8. Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung oder Tradition der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Denn in ihm, nicht anderswo, in ihm, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid vollendet, zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Die Verse 14 und 15 möchte ich auch einmal lesen. Darüber hat Bruder Heller seinerzeit ein Heftchen geschrieben, Innenschau des Kreuzes. Jetzt hat es den Titel Der Sieg von Golgatha, liegt vielleicht auf dem Büchertisch. Zu Kolosser 2, 14 und 15, da hat man den Eindruck, Paulus dreht alles herum, stellt alles auf den Kopf. Was Jesus am Kreuze äußerlich gesehen passiv erlitt, das hat er in Wirklichkeit aktiv getan. Das ist die Botschaft der Verse 14 und 15. Er hat angenagelt, ausgezogen, öffentlich zur Schau gestellt. Eigentlich wurde er doch angenagelt. Ja, das ist die äußere Schau. Aber die göttliche sieht so aus, Kolosser 2, Vers 14, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Gott siegt durch scheinbare Niederlagen. Das geht hieraus ganz deutlich hervor. Was könnte eine schmählichere Niederlage sein als so ein Gekreuzigter am Schandpfahl? Und das war nun in Gottes Augen ein gewaltiger Sieg. Satan und seine Heerscharen wurden besiegt. Dann kommt Paulus noch einmal auf die Gefahren zu sprechen, die der jungen Christengemeinde in Kolosse und den anderen drumherum drohten. Ab Vers 16 lese ich noch bis 23. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen oder das Ziel verrücken, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat. So muss es richtig heißen. Früher stand mal in der Elberfelder, die er nicht gesehen hat, die er gesehen hat. Also das Gebiet der Gesichte oder Visionen oder Schauungen betretend. Eitlerweise aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre, zur Befriedigung des Fleisches. Wenn man das genau durchdenkt, besonders die Verse 8 bis 9, Vers 8 vor allem, und dann die Verse 16 bis 23, dann sieht man, dass die jungen Gemeinden von ganz verschiedenen Richtungen her angefochten und angefeindet wurden. Die standen also wirklich in großer Gefahr. Ich will mal etwas vorlesen, was ich vor Jahren mal zusammengetragen habe in dem Buch über die Offenbarung durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Und da werden ja auch die sieben Sendschreiben behandelt. Das siebte Sendschreiben ist ja bekanntlich das an die Gemeinde in Laodicea. Und wer die Sendschreiben-Gemeinden kennt, der weiß, Laodicea, das war die allerschlimmste. Die hatte den niedrigsten Stand. Jesus sagt, ich bin im Begriff, euch auszuspeien aus meinem Munde. Ihr seid lau. Aber das Wort lau muss man hier auch richtig verstehen. Das heißt nicht nur weltlich im üblichen Sinne, sondern noch etwas anderes, was ich gleich vorlesen will. Laodicea, wir haben es im Buch der Offenbarung, wie es 30 Jahre später aussah. Paulus schreibt die Füllebriefe, wie man sie nennt, in der ersten beziehungsweise zweiten römischen Gefangenschaft, so ums Jahr 60 nach Christus, 61, 62. Vorher hatte ein starkes Erdbeben diese Orte erschüttert. Nach Katastrophen gibt es immer einen Aufbruch von Religiosität. Und in diesen Jahren schreibt Paulus seinen Kolosserbrief und will, dass er auch in Laodicea vorgelesen wird. Die waren in großer Gefahr. In den Sendschreiben sehen wir dann, wie die Situation sich in der nächstfolgenden Generation darstellt. Johannes auf Patmos hat das Buch der Offenbarung in den 90er Jahren nach Christus empfangen, 30 Jahre später. Und da sehen wir, was aus Laodicea geworden ist. Sie kriegt wohl den schärfsten Tadel. Aber die Überwinder in Laodicea bekommen die herrlichste Überwinderverheißung von allen sieben Sendschreiben-Gemeinden. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, dem nämlich, der überwindet. Und das ist ja auch gut verständlich, denn in einer guten Gemeinde, wenn ich mal so sagen darf, wo das Leben Gottes pulsiert, da ein Überwinder zu sein, ist nicht so schwer, als in einer lauen Gemeinde, die im Abfall sich befindet, ständig gegen den Strom zu schwimmen und das Panier doch noch hochzuhalten. Wer in Laodicea Überwinder ist, der bekommt die herrlichste Verheißung, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe. Nun lese ich mal etwas, was in dem Buch durch Gottes Gerichte zum Gottesreich steht, über Laodicea. Laodicea bildete mit Hierapolis und Kolosse ein wichtiges Städtedreieck im Tale des Lykos und Mäander. Lykos heißt Wolf. Diese Städte lagen sozusagen im Tal der heulenden Wölfe oder in der Wolfsschlucht. So waren auch die Gemeinden in Kolosse, Laodicea und Hierapolis drei von Paulus unterwiesene Schwestergemeinden. Eine Zeit lang ein helles Dreigestirn am Himmel der ersten Christenheit. Und im Sendschreiben von Laodicea ist ja vom Reichtum die Rede. Laodicea hielt sich für reich. Mitten im Abfall hielten sie sich noch für reich. Und liebe Geschwister, das ist alles aktueller als man denkt. Das sind nicht alte Dinge, die uns heute nichts mehr angehen. Man kann es ja auch heute noch finden, dass einer sich für reich hält, und doch den ganzen Reichtum, den hat er vielleicht nur im Bücherschrank, aber ein bisschen noch im Kopf und im Herzen ist vielleicht gar nichts mehr. Es genügt nicht, dass einer sagt, ja, die alten Bücher von Professor Ströter, Karl Geyer, Adolf Heller, vielleicht sogar Schumacher, von Böhmaler und wie die Gottesmänner alter Zeiten alle hießen, habe ich alles in meinem Bücherschrank, ja, das kenne ich, ja, ich kenne die Lehre. Und wenn ich diesen Bruder erwähne und jenen Bruder, ja, kenne ich alles. Ich habe schon als Kind die Streitgespräche meiner Eltern am Tisch mitgekriegt. Ich kenne diese Lehren alle. Das langt nicht. Dass man Bescheid weiß, dass man ja alles im Bücherschrank hat oder auf Kassetten gestapelt, wenn es nicht im Herzen lebendig ist. Sogar es im Kopf zu haben, im Gedächtnis, sogar das ist zu wenig. Im Herzen muss es leben. Das ist der gefährlichste Abfall, die gefährlichste Selbsttäuschung, dass man sagt, kenne ich alles, ist mir alles längst bekannt, aber es lebt nicht, es pulsiert nicht. Nicht nur die Gemeinde Laodicea fühlte sich reich, auch Laodicea als Stadt war eine reiche Handels- und Industriestadt, obwohl es 17 nach Christus durch das gleiche Erdbeben vernichtet worden war, das auch Sardes und Philadelphia heimgesucht hatte, und 60 nach Christus von neuem durch ein Beben zerstört wurde, hatte es sich jedes Mal wieder erholt. Laodicea war so reich, dass sie, wie Tacitus berichtet, nach dem furchtbaren Erdbeben um 60 nach Christus ohne staatliche Zuschüsse wieder aufgebaut werden konnte. Das Sendschreiben an Laodicea spricht von weißen Kleidern und Augensalbe, die der erhöhte Herr dort den Leuten empfiehlt. Damit nimmt er Bezug auf Laodiceas Tuch- und Bekleidungsindustrie, Leinen- und Wollwebereien. Mindestens 4 Arten von Oberbekleidung wurden von dort exportiert. Und die angesehene medizinische Schule der Stadt und die in Laodicea bereiteten Salben und Heilmittel. Laues Wasser war für die Bewohner Laodiceas nichts Unbekanntes, entsprangen doch bei der Nachbarstadt Hierapolis die berühmten heißen Quellen. Heute würde man ja wohl sagen, Bad Hierapolis, und ein großes Schild an, wenn die Autofahrer hineinkommen, seien sie herzlich gegrüßt in dem Badeort Hierapolis. Oder seien Sie herzlich willkommen im Kurort Laodicea. Bei der Nachbarstadt Hierapolis gab es die berühmten heißen Quellen, deren Wasser jedoch, wenn es gegenüber von Laodicea über eine Felsenterrasse in die Ebene hinabgeflossen war, lau geworden war. Noch interessanter dünkt mich die andere Erklärung, die ich einmal gelesen habe, Judenchristliche Gemeinde, Mai 1966. Es soll in Laodicea einen Bach mit lauwarmem Wasser gegeben haben, von 2 Quellen gespeist. Und das lässt sich nun sehr gut übertragen auf den Stand dieser Gemeinden, von 2 Quellen gespeist. Einerseits war man von Paulus unterwiesen, aber man hat sich auch dem anderen nicht verschlossen. Wir kommen gleich drauf unter dem Stichwort Philosophie. Ich erinnere auch mal an 2. Timotheus 1, Vers 15, wo Paulus schreibt in seinem letzten Brief an Timotheus: Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, in der römischen Provinz Kleinasia, Kleinasien, in der heutigen Türkei gelegen, wo halbkreisförmig diese 7 Gemeinden der Sendschreiben angesiedelt waren. Du weißt dieses, dass alle in der Provinz Asia sich von mir abgewandt haben. Paulus geht zu weit, also was Paulus sagt, nein, das kann man nicht nachvollziehen, der geht einfach zu weit, der Mann, so geht das nicht. Sehr verschiedene Dinge bedrohten die jungen Christen. Die hatten keinen lutherischen Katechismus, auf den man sich im Notfall zurückziehen konnte, um noch einige Grundlagen wenigstens zu retten. Die standen nicht auf dem Fundament eines Christentums, so vage der Begriff auch ist, aber immerhin, da hat man doch so manches einen Liederschatz und kulturelle Einflüsse. All das war ja nicht da, das müssen wir uns mal klar machen. Eine junge Bewegung, gerade mal 30 Jahre alt. Und dagegen standen die alten griechischen Philosophen, dagegen stand die ganze jüdische Tradition. Und dann gab es Leute, die kamen sehr demütig und gleichzeitig eigenwillig daher. Gibt's das auch, Demut und Eigenwille gleichzeitig, ja? Sie taten sich etwas zu gut auf besondere Dinge, die der andere nicht hat. Ach ja, so ein Elitegefühl hat man doch ganz gern, auch im frommen Kreisen. Wir haben was, wir wissen was, da kommen wir alle nicht mit. Und dann gibt's eine Elite und dann gibt's in der Elite nochmal eine Elite. Ach, das hat man ganz gern im frommen Bereich. Wir haben halt was Besonderes. Einerseits dürfen wir wirklich auch das Besondere pflegen, das man von den Vätern her empfangen hat. Und jede Kirche oder Freikirchekreis hat wohl irgendwas Besonderes von den Vätern. Ob das da Michael Hahn war oder ob das die Schwabenväter waren oder ob es eben Martin Luther war. Man darf ja auch wirklich das festhalten. Aber Vorsicht vor falschem Elitedenken und noch mehr Vorsicht vor eigenwilliger Frömmigkeit. Da gab es also Leute, die hatten besondere Beziehungen zu Engeln, wie sie sich rühmten. Engelanbetung. Ich betrat mal das Büro eines Mannes in der Gegend von Nürnberg, vor über 20 Jahren. Und der stand in dem Ruf, dass er sich auch in der Engelwelt besonders gut auskannte. Ja, wie viele Engel gibt's dann, fragte so einer, als wir sein Büro betraten. Ja, das konnte er sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten. 200 Millionen oder was weiß ich, das wusste der alles. Und er hatte in seinem Büro so eine Skizze hängen. Das war aber nicht etwa die Firmenorganisation, sondern das war die Organisation der Engelwelten. Also die und die und denen sind die wieder untergeordnet und so weiter und so weiter. Ja, Vorsicht, wenn man sich in falscher Weise zu sehr mit der Engelwelt beschäftigt und es dann langsam interessanter wird, als sich mit Jesus zu beschäftigen. Das war die Gefahr. Andere taten sich etwas auf Visionen so gut. Ich habe was gesehen, das hast du nicht gesehen. Ja, oh, das möchte ich bitte auch erleben. Mir sagte ein Bruder in Frankfurt am Main vor Jahren, ich habe in der Nacht Jesus gesehen. Ich habe sogar Gott den Vater gesehen. Und mindestens bei der zweiten Aussage wusste ich, dass da was nicht stimmt. Niemand hat Gott je gesehen. Ich bin nicht vor Ehrfurcht erschauert und erstarrt, sondern ich habe gedacht, da stimmt was nicht, lieber Bruder. Und um das geht es überhaupt nicht. Da kommen wir schnell auf falsche Fährte, wenn jemand sich mit solchen besonderen Beziehungen zu Engeln oder Visionen wichtig macht. Und schon manche falsche, ja, Lehren sind entstanden, zum Beispiel der Adventismus, Sabbatismus, in dem die Prophetin Ellen G. White auch im Traum irgendwas gesehen hat und irgendein Engel hat zu ihr etwas gesagt, den Sabbat müsst ihr halten, den Sabbat müsst ihr halten. Also alle diese verschiedenen Strömungen, dann die jüdische Gesetzlichkeit, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Auch Leute, die eine eigenwillige Frömmigkeit hatten in Verbindung mit Askese. Askese kann was Gutes sein. Und ich habe gerade einen Artikel für Gnade und Herrlichkeit vorbereitet von Professor Köberle über Askese. Und auch was unser Bruder Adolf Heller einmal geschrieben hat über Enthaltsamkeit und Vollmacht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich selber für mich auf etwas verzichte. Zurzeit habe ich fast jeden zweiten Tag Dienst, jeden zweiten Abend. Ich war in Tübingen, ich war in Höfingen bei Leonberg, ich war in Flein bei Heilbronn und jetzt bin ich hier und übermorgen bin ich in Langensteinbach. Wenn ich Dienst habe, dann gibt es vorher keine Fernsehfilme, streng verboten. Aber das sage ich mir persönlich, das sage ich nicht allen anderen. Und ziehen Sie bitte nicht den Umkehrschluss, wenn er keinen Dienst hat, dann guckt er jeden Abend. Nein, außer den Nachrichten meistens nichts. Aber ich habe mir da ein strenges Gebot auferlegt, denn die Dummheit will ich nicht machen, dass während ich vorne predige, mir noch Bilder vom letzten Film durch den Kopf gehen. Deshalb strenges Verbot. Wenigstens für jeden Tag, bevor ich Dienst habe. Und da ich zurzeit jeden zweiten Tag Dienst habe, da gibt es also 2 Wochen sozusagen gar nichts. Meinen Sie, ich leide darunter? Oh, das wäre schlimm, wenn ich darunter leiden würde. Da prüfe ich mich selber. Gott sei Dank leide ich darüber gar nicht. Mögen Sie den Willy Brandt mal ohne mich beerdigen, mögen Sie das machen, mögen Sie jenes machen, ich muss nicht alles sehen. Und wenn jemand sagt, ich gucke überhaupt nicht, Gott segne dich. Aber das kann nicht jeder praktizieren, wenn er in der Familie 12, 14, 16, 18-jährige Kinder hat oder schon die 6-Jährigen. Die wollen was sehen heutzutage, die wollen was sehen. Und da lauern große Gefahren, da lauern große Gefahren. Man kann es sich aber nicht so einfach machen, wie manche meinen, dass man den Abgründen der Gesetzlosigkeit dadurch am besten entgeht, dass man sich in Gesetzlichkeit flüchtet. Das meinen viele. Und so haben wir ja manche Gesetzesreligionen und manche gesetzliche Christen, strenges Verbot, fertig, ab. Da kann es dir aber passieren, dass du dir deine Kinder völlig entfremdest. Also das ist nicht so leicht, das ist nicht so leicht. Manchmal muss man auch Kompromisse schließen in der Erziehung, oder nicht? Das ist heute sehr schwer, ich weiß es. Also die Gefahr bestand schon damals und besteht auch heute wieder, dass man sich vor den Abgründen der Gesetzlosigkeit dadurch zu retten versucht, in eine starre, strenge Gesetzlichkeit. Aber das ist auch nicht der biblische Weg, sondern Freiheit des Geistes, Freiheit des Geistes. Du kannst ja mit den Kindern mal eine Fernsehsendung anschauen und sprichst darüber. Also das halte ich für schlecht und das halte ich für gut. Dann kriegen die Maßstäbe. Ist vielleicht ein besserer Weg. Aber das muss jeder selber herausfinden. Ich will Ihnen hier keine Ratschläge geben. Es ist heute nicht leicht. Also alle diese Strömungen bedrohten diese junge Christengemeinde. Und was war denn nun der gemeinsame Hauptnenner aller dieser Gefährdungen? Der gemeinsame Hauptnenner war der, Jesus klein machen. Das war der gemeinsame Hauptnenner. Jesus auf eine Stufe herabdrücken mit dem Geschöpf. Das ist ja wahrscheinlich für uns, die wir hier sitzen, nicht die größte Gefahr, dass wir Spöttern begegnen, die einfach Jesus verspotten oder irgendwelche Dummheiten behaupten, er hat nie gelebt. Das ist für uns keine Gefahr. Eine Gefahr könnte eben eher sein für uns oder unsere Kinder in den Schulen, wenn gesagt wird, doch, Jesus ist ganz gut. Ja doch, also du musst Goethe kennen, du musst Schiller kennen, Kant und Hegel, auch ein paar griechische Philosophen schaden nichts und dann solltest du auch die Bergpredigt kennen. Doch, Jesus hat auch was Gutes gesagt, das gehört zur Allgemeinbildung. Also Goethe, Schiller, Jesus, Kant, Hegel. Merken Sie was? Jesus wird in eine Reihe gestellt. Jesus wird klein gemacht. Das beginnt schon in harmloser Form bei manchen Liedern. O Jesulein süß. Sowas finden wir in der Bibel nicht. Die Bibel vermeidet mit Fleiß alle romantischen, süßlichen Geschichten über den kleinen Jesus. Wie goldig der war, mit lockigem oder schwarzem Haar und was er doch auch als Kind schon gelegentlich Wunder getan hat und hat da Täubchen flattern lassen. Das sind Legenden, die man gemacht hat. Nichts davon in der Bibel. Jesulein, süß. Und in einem Liederbuch, das im Paulusverlag erschienen ist, Lobgesänge der Gemeinde, da hatte sich vor Jahren mal ein schlimmer Fehler eingeschlichen. Und da war in einem Vers durch eine Korrektur etwas Falsches hineingekommen, sodass ich plötzlich las, und ich war ganz entsetzt, Christochen, Jesulein, Christochen. Da dachte ich, jetzt hat der Druckfehlerteufel sich aber wirklich als Teufel entlarvt. Früher gab es noch nicht Computersatz, sondern früher gab es ja Bleilettern und dann gab es Zeilenguss, Linotype. Also man hat eine ganze Zeile aus einem Bleistück gegossen. Das hat aber auch einen gewissen Nachteil. Wenn man dann einen Fehler hatte in dieser Zeile, musste die ganze Zeile neu gedruckt werden, neu gegossen werden und nicht selten kam bei der Gelegenheit ein Fehler raus und ein neuer wieder rein. Oder man hat beim Reinsetzen die ganze Zeile in den falschen Vers hineingetan. Und das passierte ausgerechnet bei dem Lied Jesus lebt mit ihm auch ich. In diesem wunderschönen Lied, das sollte man bei meiner Beerdigung mal singen, Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Und da müssten die Posaunen aber ganz laut rauskommen. Jesus lebt. Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Ja, da kommt ja auch die Zeile vor, Gott verstößt den Schwachen nicht. Gott verstößt den Schwa, Bindestrich. In der nächsten Zeile ging es weiter, Chen nicht, den Schwachen nicht. Und dieses Chen nicht, das kam in die falsche Zeile. Gott verstößt in Christo nicht, Gott verstößt in Christochen nicht. Ich dachte, jetzt hast du dich entlarvt. Der Teufel will Jesus klein machen, Jesulein, Christochen. Nun, das ist äußerlich verbal. Gefährlicher ist es, wie gesagt, wenn man Jesus auf eine Stufe stellt mit Dichtern und Denkern. Wenn man Jesus auf eine Stufe stellt mit Philosophen. Wenn man Jesus auf eine Stufe stellt mit Propheten. Das macht ja auch der Islam. Jesus ein Prophet. Da gab es also Jesaja, Jeremia und da gab es Jesus. Sicher, Jesus war ja auch Prophet, aber eben nicht nur, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, der Schöpfer des Alls und der Vollender des Alls und der Versöhner. Was würden wir denn sagen, würden wir den Pferdefuß merken, wenn jemand zu uns sagt, ganz lieb, ganz nett, also Jesus ist herrlich, Jesus ist genauso herrlich wie der Erzengel Gabriel. Würdest du da fromm mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das ist wahr, Jesus ist so herrlich wie Gabriel, wie Michael, wie Raphael, wie Uriel und wie die Thronengel, von denen die Juden reden, alle heißen mögen. Oder würden wir sofort einhaken und sagen, halt, das ist falsch. Zwischen Jesus und den Engeln ist ein grundsätzlicher Unterschied. Jesus ist nicht wie der Engel, sondern Jesus ist haushoch über sie erhaben. Zwischen den Engeln und zwischen Jesus, überhaupt zwischen den Geschöpfen und Jesus, ein ganz gewaltiger Unterschied wie zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen, dem Sterblichen und dem Unsterblichen. Auch Engel sind nicht in sich unsterblich, so wenig wie Sterne, Sonnen und Galaxien von unendlicher Dauer sind. Bei der Niederschrift des Buches Urknall und Schöpfergott ist mir das sehr wichtig geworden, der Unterschied endlich kosmisch, vergänglich, unendlich, nur unser Gott. Also Jesus ist nicht so herrlich wie Gabriel oder wie die Engel. Als Bruder Karl Geyer noch lebte, er starb 1955, er würde nächstes Jahr 100 Jahre alt. Ich muss dann mal in Gnade und Herrlichkeit darauf hinweisen in der Märznummer. Als jemand Bruder Geyer eines Tages hören wollte, dann wurde er nachher gefragt, so, wie hat's dir gefallen? Ach, es war ganz gut, nur die Engel kamen schlecht weg. Bruder Geyer hat wohl auch auf diesen wichtigen Unterschied hingewiesen, auf den auch Hebräer 1 ja ganz stark hinweist. In Hebräer 1 fragt ja der Apollos, oder wer immer das geschrieben hat, der fragt ja immer wieder, zu welchem der Engel hat Gott so gesagt? Zu welchem der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gesäugt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Zu welchem der Engel hat Gott das je gesagt? Etwa zu Michael, etwa zu Gabriel, zu keinem. Kein Engel könnte sagen, ich habe Leben in mir selbst, ich bin vom Vater ausgegangen, ich und der Vater sind eins und wer mich sieht, der sieht den Vater. Kein Engel kann je so sagen, auch nur Geschöpfe. Das ist der Vorwurf, den Paulus hier macht, ihr hängt euch an Geschöpfe statt an den Schöpfer und Erlöser und Vollender des Alls, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Ihr hängt euch an Geschöpfe. Das war die große Gefahr, das war der gemeinsame Hauptnenner, dass man Jesus auf die Stufe von Geschöpfen herabzieht, ob Dichter oder Denker, ob Philosophen, ob Propheten, ob Engel des Himmels und Erzengel. Jesus ist haushoch über die Engel erhaben. Das legt uns Hebräer 1, macht uns das ganz wichtig, und Kolosser 1 und 2 macht uns das wichtig. Deshalb zeigt Paulus in Kolosser 1 die ganze Größe Jesu, damit man den Unterschied erkennt zu den Engelmächten. Er ist nicht einer der Engel, er hat sie ja alle geschaffen. Da werden also ganz verschiedene Gefahren genannt, und eine große Gefahr war ja im damaligen Griechentum die griechische Philosophie. Deshalb nennt Paulus das mal an erster Stelle in Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie. Gewiss, da gibt es und gab es edle Gestalten, nachdenkliche Häupter. Und doch möchte ich behaupten, dass beinahe alle Philosophen Rebellen sind, Rebellen wider Gott und seinen Christus. Es sei denn, sie haben noch nie was gehört von einer göttlichen Offenbarung im Wort der Bibel. Wenn sie noch nie was davon gehört haben, dann will ich diesen Vorwurf nicht machen. Aber wenn jemand im Grunde die Bibel kennt und er hat dieses Buch der biblischen Offenbarung im Bücherschrank und dann setzt er sich an den Schreibtisch und will dahinter kommen durch eigenes Denken, was ist der Sinn der Welt? Woher kommt alles? Wohin geht alles? Was ist der Mensch? Wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn er das ergründen will vom Menschen her, und die menschliche Richtung ist immer von unten nach oben, die Richtung der Offenbarung Gottes ist von oben nach unten. Wenn er hinter sich, 50 Zentimeter hinter seinem Rücken im Schrank die Bibel hat und dann setzt er sich an den Schreibtisch, ich muss durch mein Denken dahinter kommen, wozu alles da ist und woher alles kommt, dann ist das Rebellion. Dann ist das Rebellion eine Beleidigung gegen Gott. Genauso als würde ich irgendwo zum Essen eingeladen und alles steht vor mir und ich tue so, als stände da nichts. Moment mal, wo ist denn meine Aktentasche? Hatte ich nicht im Butterbrot da drin? Ich muss doch mal endlich was essen. Und dabei steht's vor mir, die herrlichsten Gaben. So ist ein Philosoph, der von sich aus dahinter kommen will, obwohl wir doch ein Buch haben. Wie viele Seiten hat deine Bibel? Das Buch der Offenbarung Gottes, wo Gott uns auf all diese Fragen Antwort gibt. Bereits im ersten Kapitel der Bibel wird gesagt, was der Sinn und die Bestimmung des Menschseins ist, wozu er den Menschen gemacht hat und was er sein soll. Und dann wollen wir durch eigenes Denken dahinter kommen. Das nenne ich allerdings Rebellion. Das war eine große Gefahr. Es gibt ja manche junge Leute, die sagen, also ich studiere mal Theologie und Philosophie studiere ich auch gleich mit. Da lauert eine Gefahr. Das kann nur gut gehen, wenn einer ganz kritisch ist und wenn einer sich klar macht. Gottes Offenbarung ist der Weg von oben nach unten. Philosophie kann immer nur ein Denken sein, wo der Mensch versucht, etwas zu gründen. Was die besten Philosophen leisten können, ist höchstens Situationsbeschreibung und Fragen zu artikulieren. So ist die Welt und wie kommen wir nun weiter? Fragen. Situationsbeschreibung. Aber Antworten, göttliche Antworten auf letzte Fragen kann kein Philosoph geben. Und schon Professor Ernst Ferdinand Ströter hat immer gesagt, hat immer gesprochen von der unheiligen Ehe zwischen Theologie und Philosophie. Religionsphilosophie und so schöne Worte nennt man das. Neulich habe ich noch zu einem lieben Bruder gesagt, das Buch, was du für gut hältst, halte ich für gar nicht gut. Auch wenn es ein Jude geschrieben hat. Es wimmelt von Philosophie. Ob jüdische Philosophie oder heidnische oder griechische Philosophie ist menschliches Denken. Und Offenbarung Gottes im Bibelwort ist was ganz anders. Da bekommen wir die Antworten von oben her geliefert, von Gott her geliefert. Und das kann man nicht einfach mischen. Vorsicht, ich meine, ich nehme es keinem Menschen übel, wenn er sagt, ich beschäftige mich mal mit Immanuel Kant oder mit Hegel oder mit Nietzsche. Da kann man ja was lernen. Nietzsche hatte eine wunderbare Kenntnis der deutschen Sprache. Er konnte Sätze formulieren, Gedanken, die auf tauben Füßen daherkommen, verändern die Welt. Er konnte wunderbar Deutsch formulieren, aber ich kenne mich nicht arg gut aus bei Nietzsche. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, was Karl Geyer oft zitierte, es sollte einen Gott außer mir geben und ich wäre nicht er. Dieser Gedanke würde mich zum Wahnsinn bringen. Und zum Wahnsinn kam er ja, muss man ja kommen mit solcher inneren Haltung. Da sieht man ganz deutlich die Rebellion, wohin sie letzten Endes führen kann. Also ich nehme es niemand übel, wenn er sich mal damit beschäftigt, kannst auch mal Goethe lesen, aber mehr sollten wir in der Bibel lesen. Und wenn du Philosophen liest, sei dir bitte klar darüber, Antworten können die mir nicht geben. Letzte Antworten auf letzte Fragen, die können nur in die Irre gehen. Sie können Fragen stellen, artikulieren, die Menschheit beschreiben, die Situation darstellen, mehr nicht. Dann gab es ja in der jungen Christenheit im 1., 2. Jahrhundert nach Christus die Gnostiker. Die Gnostiker. Und da gab es alle möglichen falschen Lehren. Die Gnostiker sagten, sie nahmen Bezug auch auf biblische Worte und biblische Gedanken und haben sie dann mit eigenem Denken vermischt, entstellt. Die Gnostiker sagten, Gott wird doch nicht Fleisch. Oh nein, zwischen Geist und Fleisch ist ein fundamentaler Unterschied, was ja zunächst auch stimmt. Der Geistliche, der Pneumatikos, sagten die Gnostiker, der kann ruhig im Fleische sündigen, das macht ihm gar nichts aus, das läuft an ihm ab wie Regen an einem Regenmantel, das macht gar nichts aus. Der Pneumatiker kann ruhig sündigen, sein inneres Geistesleben wird dadurch nicht beschädigt. Merken wir die schlimme Gefahr solcher falschen Lehren? Oder man sagte, das Wort wurde nicht Fleisch, Gott wird nicht Fleisch, nur vorübergehend habe der Geist Gottes von dem Körper des Jesus von Nazareth Besitz ergriffen, von der Jordan-Taufe bis ans Kreuz, und am Kreuz habe der Geist Gottes diesen Jesus wieder verlassen und er habe hintendrein gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Ernst Schnepel einmal in Büchern ausgeführt und auch Wolfgang Jugel, was die Gnostiker da alles gelehrt haben. Im Griechentum, bei den Gnostikern und griechischen Philosophen, da hat man auch gestrebt nach Erkenntnis, Gnosis, Epignosis, Fülle, Pleroma. Und jedes Mal, wenn Paulus diese Worte benutzt, dann steckt darin eine gewisse Spitze. Das ist die wahre Gnosis, das ist die wahre Fülle. Hier findet ihr das Pleroma, nicht in eurem menschlichen Nachdenken, nicht bei euren Philosophen. Da gab es dann einen Markion in der jungen Christenheit und dieser Gnostiker, der hat gelehrt, der Gott des Alten Testamentes und der des Neuen, das seien ganz zwei verschiedene Götter. Und der Gott des Alten Testaments, der habe eben Licht und Finsternis geschaffen. Da hat er sich auf Jesaja 45, Vers 7 berufen, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Also, das sei alles in Gott innen drin. In Gott innen drin sei ein Gemisch von Licht und Finsternis. Solche völlig falschen Lehren. Der Gott des Neuen Testaments ist kein anderer als der des Alten. Völlig falsch zu meinen, im Alten Testament haben wir den finsteren Rachegott mit Vergeltungsdenken und im Neuen Testament haben wir nur den lieben Heiland. Wer das glaubt, hat die Bibel noch nie gründlich gelesen.
Kassette bitte wenden.
Im Alten Testament, da leuchtet schon die Gnade durch. Sogar im Gesetzeshaushalt des Mose haben wir doch so viele Worte von der Gnade und in den Psalmen etwa.
Und in 2. Mose 34, 6, diese Grundstelle über die Eigenschaften und das Wesen Gottes, 2. Mose 34, 6, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Also schon im Alten Testament wird immer deutlich, schon bei Mose, 2. Mose 34, 6 oder in den Klageliedern, Kapitel 3, an vielen Stellen, auch bei Jesaja, seine Gnade, Liebe, Güte ist viel mächtiger als sein Zorn. Und sein Zorn ist eigentlich nur eine Ausprägung und Funktion seiner Güte, Gnade. Solche Gedanken, die kommen schon im Alten Testament durch, im Gesetzeszeitalter, da war das ja eigentlich noch gar nicht dran. Aber es ist so, als könne die Liebe Gottes gar nicht warten. Die Liebe Gottes konnte nicht warten. Ich muss das jetzt schon mal doch irgendwie zum Ausdruck bringen. Im Grunde bin ich Liebe, Güte, Gnade. Und im Neuen Testament, da haben wir nicht nur den lieben Heiland, im Neuen Testament haben wir auch sehr starke Worte von Strafe, Gericht und Vergeltung. Wir können also diesen Unterschied überhaupt nicht machen, den Gott des Alten und Neuen Testamentes so auseinanderzureißen. Und Markion irrt völlig, wenn er meint, Gott sei ein Gemisch aus Licht und Finsternis. Wie sagt 1. Johannes 1, Vers 5? Da wird uns ja auf die Prozentzahl und das die dritte Stelle hinterm Komma sozusagen angegeben, wie viel Finsternis in Gott ist. Das steht genau beschrieben in 1. Johannesbrief 1, Vers 5. Gott ist Licht und wie viel Finsternis in ihm? Überhaupt keine. Sämtliche Stellen hinterm Komma, alles null. Das bedeutet zugleich nur Liebe und gar kein Hass. Hass gegen die Sünde, aber Liebe zum Sünder. Liebe, die niemals aufhört. Aus zwei Quellen gespeist, so kam es zu dem furchtbaren Abfall in Laodicea und gewiss auch in Kolosse und Hierapolis, im ganzen Raum der Provinz Asia. Aus zwei Quellen gespeist, man lernte von Paulus, aber man interessierte sich dann doch mehr für jene, die mit Philosophie arbeiteten, die hervorragenden griechischen Philosophen, oder aber es war die jüdische Tradition. Du sollst. Wie halten wir es mit der Blutwurst? Wie halten wir es mit dem Sabbat bzw. Sonntag? Und da kann man Gebote und Gebote und Verbote machen auf allen möglichen Ebenen. Da gefällt mir so das Wort unseres Herrn Jesus, das er einmal gesagt hat gegenüber den supergesetzlichen Pharisäern im Punkt der Sabbatgebot. Oh weh, ich glaube, ich werde heute noch arbeiten müssen. Ich muss heute noch tanken. Und auf der Rückreise werde ich tanken müssen. Hoffentlich komme ich an eine Tankstelle mit Bedienung, sonst muss ich nämlich selber einfüllen. Dann habe ich schon wieder am Sabbat, am Sonntag gearbeitet. Was macht euch das was aus? Das macht mir eigentlich nichts aus. Das gehört zum Dienst des Herrn. Der Herr Jesus hat das in seinen Tagen unerhörte Wort gesagt. Der Mensch ist nicht um des Sabbat willen gemacht, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Herrlich. Da können wir frei atmen. Wir dürfen uns erholen, wir sollen uns erholen, das brauchen wir ja auch dringend, allerdings nicht 3 Tage der Woche. Aber einen, da sollen wir gründlich mal zur Stille kommen. Stattdessen macht man heutzutage einen Freizeitrummel und weiß nicht, was man mit immer mehr Freizeit eigentlich anfangen soll. Da gibt es ganze Freizeitindustrien und ruhig wird der Mensch nicht, und wenn er 3 Tage feiert, da kommt er immer noch nicht zur Ruhe. Der Mensch ist nicht um des Sabbat willen gemacht. Die Juden hatten ihren Sabbatgeu, wenn Licht angezündet werden sollte, schnell ruft man einen Heiden, damit man sich nicht versündigt, indem man ein Werk tut am Sabbat. Betaste nicht, berühre nicht. Die Gesetzesvorschriften, Schweinefleisch und so weiter und so weiter. Wir sind frei vom Gesetz. Paulus sagt, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne zu unterscheiden, um des Gewissens willen. Wir können unterscheiden um der Gesundheit willen, um des Geldbeutels willen, um des Geschmacks willen, wie es uns gefällt, aber nicht um des Gewissens willen, da sind wir frei. Das waren ketzerische Gedanken bei Jesus, aber ich freue mich über dieses Wort. Der Mensch ist nicht um des Sabbat willen da, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Das können wir auf manche Dinge übertragen und anwenden. Der Mensch ist nicht des Autos willen da, sondern das Auto um des Menschen willen. Der Mensch ist nicht um des Putzens willen da, muss man manchmal übereifrigen Hausfrauen sagen, sondern das Putzen um des Menschen willen. Und so können wir Maßstäbe wieder zurechtrücken, die uns verloren gegangen sind und verrutscht sind. Es gibt so viele Spielarten der Gesetzlichkeit. Von Professor Köberle gab es mal den feinen Artikel, Er steht in einem Buch des Paulus Verlags, ich habe es jetzt nicht auf dem Büchertisch, über Leben aus Glauben und Gnade, so heißt dieses Buch, Leben aus Glauben und Gnade, Artikel von Geier, Heller, Dr. Kahn, Professor Köberle. Und da findet sich der feine Artikel, das Leben im Geist als Freiheit zwischen von Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Da ist eine Gratwanderung, das Leben im Geist. Ohne abzufallen links in die Gesetzlosigkeit und rechts in die Gesetzlichkeit. Das ist eine Gratwanderung und schon Bruder Geier sagte, wir Menschen fallen immer links oder rechts vom Pferd runter. Entweder fallen wir in das Extrem oder wir fallen in das Gegenteilige und so auch im frommen Bereich. Also das gab es alles dort in diesen jungen Gemeinden. Sie waren bedroht von jüdischer Gesetzlichkeit und von griechischer Philosophie. Sie waren bedroht von Leuten, die sehr demütig und zugleich sehr eigenwillig was zugutes taten auf ihre Askese. Und Paulus sagt, das klingt mir fast ironisch, am Schluss von Kolosser 2, da gibt es Leute, die ihren Leib nicht schonen, zur Befriedigung des Fleisches. Sie schonen ihren Leib nicht, sie geben sich härteste Askese hin, zur Befriedigung des Fleisches. Ein Widerspruch in sich selbst. Sie zerschlagen ihr Fleisch, um gleichzeitig ihr Fleisch damit zu befriedigen. Das heißt ihren Stolz. So asketisch bin ich, so genau nehme ich es. Warum nimmst du es nicht so genau? Warum nimmst du die Bibel nicht so wörtlich wie ich? Und so weiter und so weiter. Das sind Gefahren bis hinein in unsere Tage. Eigenwilliger Gottesdienst in Dämon und nicht verschonen des Leibes zur Befriedigung des Fleisches. Ich bin viel frömmer wie du, auch wenn man das nicht immer so ausspricht. Also, Engeldienst. Die Engel sind in der Gegenwart nicht die, die uns zu belehren haben, sondern die Engel sind ja Lernende nach Epheser 3, Vers 10. Auf der Autobahn sind wir froh und dankbar für den Engeldienst. Hebräer 1, Vers 14, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Rettung ererben sollen. Aber das ist Diakonie, heißt es wörtlich in Hebräer 1, 14. Liturgische Geister, ausgesandt zur Diakonie. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, ob das diesen liturgischen Geistern eigentlich große Freude macht, wenn Gott sie mal runterkommandiert. Das ist doch vielleicht nicht so schön, auf der Autobahn Wache zu halten, als in feierlichen himmlischen Gottesdiensten liturgischen Dienst zu tun. Gott beauftragt die dann, geh mal runter da. Meine Kinder sind da unterwegs, da ist viel los. Autobahn 3 Leonberg bei Stuttgart oder wo immer es ist, da sieh mal nach dem Rechten, da sind meine Kinder heute unterwegs. Oder da steht ein Kind an der geöffneten Fenster im 10. Stock des Hauses. Da pass mal auf. Ausgesandt zur Diakonie. Sie haben keinen Lehrdienst in der Gemeinde Gottes. Im Gegenteil, sie sind Lernende. Lieblingswort unseres Bruders Adolf Heller, Epheser 3, Vers 10, dass heute die Engel an der Gemeinde etwas lernen, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewaltigen durch die Ekklesia, durch die Gemeinde kundgetan werde, die der mannigfaltige Weisheit Gottes. Und so läuft alles hin auf Vers 9. Das ist eigentlich die wichtigste Stelle in Kolosser 2, Vers 9. Und für uns persönlich Vers 10. In ihm, in Christus Jesus, in dem, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, in dem, der mit dem Vater zusammen das All geschaffen hat und hat es auch am Kreuz versöhnt, Kolosser 1, Vers 16 und Vers 20. In ihm, nicht anderswo, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ihr, die ihr euch da rühmt mit eurem Sophokles und wie sie alle heißen, diese griechischen Philosophen da, und sagt, welch eine Fülle in den Ausführungen unserer Philosophen, welch eine Fülle. Nein, nein, da ist nicht die wahre Fülle. In Christo ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Welch eine Fülle im strahlenden Glanz der Engel. Nein, in Christo ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich sagte gestern Abend schon, da kamen wir auch schon auf das Wort Fülle. Alles, was das Wesen Gottes ausmacht, ist alles in Jesus Christus voll enthalten. Heiligkeit, Gerechtigkeit, Erbarmen, Liebe, Güte, Weisheit, alles, was man denken kann, was zum Wesen Gottes gehört. Und da ist kein Widerspruch zwischen Heiligkeit und Liebe und zwischen Gerechtigkeit und Liebe und Erbarmen. Das widerspricht sich nicht. Da ist keine Zerrissenheit, kein Dualismus. Schon in Kolosser 1 hatten wir ja gestern Abend gesehen, in den Versen 15 bis 20, wie hier Jesus Christus ganz groß vor uns steht. Eine der großartigsten Christologien im ganzen Neuen Testament, vielleicht die großartigste neben Hebräer 1, wo wir auch diese Größe Jesu gezeigt bekommen und manchen Stellen noch in Epheser, Philipper und auch im Buch der Offenbarung, wo Jesus groß vor uns steht. Aber hier ist es vielleicht das Allergrößte in so wenig Versen. Ich wiederhole nochmal Kolosser 1, 15 und folgende. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, Erstgezeugte aller Schöpfung. Durch ihn ist das All erschaffen worden, das in den Himmeln und das auf Erden, es sei das Sichtbare oder das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Die da, die ihr anbetet, die Engel, das sind doch bloß Geschöpfe unseres Herrn, sagt Paulus. Das All ist durch ihn und für ihn hin zu ihm geschaffen worden. Und er ist vor allen. Er ist der Präexistente. Nicht wie die griechischen Philosophen sagten, es gäbe auch präexistente Materie. Und als dann griechische Philosophie ins Judentum eindrang, da hat man den zweiten Vers der Bibel so verstanden, der zweite Vers der Bibel, und die Erde war wüst und leer, also da lag so ungeordnete Materie, die war schon immer da. Seit wann? Darüber haben sich die Herren Philosophen ausgeschwiegen, weil sie das ja nicht beantworten konnten. Die war also irgendwie immer schon da. Die Materie hat dann Gott genommen und hat daraus den Kosmos gebaut. So hat man den zweiten Vers der Bibel verstanden. Ich habe das Zitat in dem Buch Urknall und Schöpfergott mit drin. Da hat man nicht die Creatio ex nihilo anerkannt, die Schöpfung aus dem Nichts, sondern Gott brauche eben auch einen Rohstoff, wenn er was schafft. Nein, das braucht er eben nicht. Er ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Das kann nur unser Gott. Er ist der Schöpfer. Jesus ist der Präexistente. Sonst gab es nichts, was vorher da war. Keine Materie, nichts Geschöpfliches, Kosmisches ist präexistent, ist immer schon da. Ein Irrtum griechischer Philosophen. Also Kolosser 1, Vers 17, er ist vor allem und alle Dinge, das All besteht zusammen durch ihn, hat seinen Zusammenhalt durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Die Fülle Gottes wohnte und wohnt in Jesus. Und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es sei das auf der Erde oder das in den Himmeln. Und das wiederholt also Paulus noch einmal in Kolosser 2, Vers 9, einer der schönsten Worte des ganzen Neuen Testaments, das sollten wir auswendig kennen. Kolosser 2, Vers 9, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber den nächsten Vers sollten wir auch wissen. Und ihr seid zur Fülle gelangt, zur Fülle gebracht in ihm. Wir sind zu dieser Fülle gebracht in ihm. Wir haben Zugang zu dieser Fülle. Also müsste es nicht so ärmlich zugehen bei den Gotteskindern. Ach ja, meine Schwachheit, ach ja, es wird wieder nichts. Ein junger Mann rief jahrelang im Paulusverlag an in Heilbronn. Ja, man kann wohl sagen, mehrere Jahre rief er an. Inzwischen hoffe ich, er hat aufgehört. Und er war psychisch krank und abends so um 18 Uhr herum, da schellte das Telefon und man wusste schon, wenn er dran war, ja, es ist wieder nichts, ja, es ist wieder nichts. Nun ja, das kann man einem Kranken nicht übel nehmen, aber viele Gotteskinder, es läuft so auf der Linie. Ach ja, es geht eigentlich nicht so besonders, ach ja, meine Schwachheit, ach ja, meine Sünde und, ach ja, es ist wieder nichts. Das klingt ja nicht eigentlich nach Fülle. Das heißt ja nicht, dass wir stolz werden sollen. Ach, es läuft gut. Wunderbar. Meine geistlichen Muskeln wachsen von Tag zu Tag. Falscher Stolz wäre auch nicht richtig. Aber dass wir erkennen, in mir bin ich arm und schwach und fehlerhaft, aber ich habe Zugang zur Fülle und lebe aus dieser Fülle. Leben aus der Fülle. Ihr seid zur Fülle gebracht. Nehmen wir das mit von dieser Stunde, diese zwei Gedanken. Erstens, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und zweitens, wir haben Zugang, wir sind zu dieser Fülle gebracht. Aber ich sagte gestern Abend schon, anhand von Kolosser 1, 19, die Fülle Gottes, die kommt nicht zwangsweise in unser Leben. Nur wenn wir sie auch wollen, sehnst du dich wohl nach der Fülle, heißt es in einem Lied. In ihm wohnt die Fülle Gottes und vollende dich im Sohn. Wollen wir diese Fülle? Im letzten Vers dieses Liedes, sehnst du dich wohl nach der Fülle, heißt es dann, Herr, ich komme einfach glaubend, deines Wortes Sicherheit, deiner Sünden volle Sühnung, meiner Sünden volle Sühnung, deiner Gnade Lieblichkeit. Herr, ich komme einfach glaubend, ich nehme die Fülle, ich sehne mich nach der Fülle, in dir ist sie da, es muss nicht so ärmlich sein. Es darf etwas da sein in unserem Leben an Geistesfrucht, an Freude, an Liebe, an Friede. Merkt man uns das an? Geht das von uns aus? Das dürfen wir uns immer wieder auch selber fragen. Und das klappt nur und funktioniert nur bei dir und mir, wenn wir Anschluss haben und halten an die Fülle Gottes. Und wir diese Fülle auch einmal danken und aus der Fülle heraus leben. Zum Schluss noch einige Gedanken. Was bedeutet das, wenn wir Anschluss haben an diese Fülle? Erstens, er füllt jeden Mangel aus. 2. Korinther 9, Vers 8 haben wir auch so ein Füllewort, was die Gnade vermag. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Überströmende Fülle der Gnade, sodass wir nicht nur selber genug haben, sondern noch es weiter fließt und strömt. Und ich sage gelegentlich so, dann bist du zu allem geschickt, außer vielleicht einen Beruf kannst du nicht gut ausüben, wenn in deinem Leben 2. Korinther 9, Vers 80 verwirklicht. Also Gewerkschaftsboss kannst du nicht gut werden. Denn wenn du ein Mensch bist, der immer sagt, ach danke, mir geht's prima, mir fehlt gar nichts, alles habe ich in reicher Fülle überströmt, da kannst du nicht Gewerkschaftsführer sein. Da müssen sie ja immer sagen, es langt vorne und hinten nicht, es geht nicht, es geht so nicht weiter. Aber abgesehen von dem Beruf, womit ich nichts gegen Gewerkschaften an sich gesagt haben will, abgesehen von dem Beruf gibt es ja noch andere, die du dann ausfüllen kannst als ein Mensch, der sagt, in ihm bin ich überströmend. Zweiter Gedanke, außer ihm brauche ich dann keine Lebensquelle und Erkenntnisquelle mehr. Wie gesagt, wenn du meinst, du kannst es nicht lassen, dann lies mal Nietzsche, dann lies mal Hegel, dann lies mal Kant, aber bitte kritisch. Aber in dem Wissen, wirkliches Leben, wirkliche Antwort auf letzte Fragen kann ich da nicht finden. Goethe ruht bei mir im Bücherschrank. Ach ja, tut mir leid, der Geheimrat. Ich habe ihn mal vor 20 Jahren gekauft. Ich lese ihn gar nicht. Er ruht bei mir im Bücherschrank. Ich habe Wichtigeres zu tun. Die Bibel ist mir viel wichtiger geworden. Und wenn man da noch ein bisschen im Urtext forscht, dann hat man viel zu tun. Außer ihm keine Lebensquelle und Erkenntnisquelle mehr notwendig. Weiter. Gesetzgerechtigkeit, Weltweisheit und Engeldienst und Visionen dürfen wir nun absterben. Paulus schreibt ja da auch von den Elementen der Welt, Teucheia tu Cosmu, ein eigenartiger Ausdruck, der verschieden gedeutet wird, weltliche Wissenschaft, Grundstoffe des Kosmos, Gestirndienst, kosmische Mächte, kosmische Zeiten, dürftige Anfängerlehren. All diesen Dingen dürfen wir absterben und wissen, statt Schatten gibt er Wesen. Natürlich hatte der jüdische Kult seine Bedeutung und da gibt es viel Wertvolles, aber das war alles schattenhaft. Die Tieropfer und diese Regeln und strengen Bestimmungen, was man essen darf und was man nicht essen darf und so weiter, das darfst du anrühren, davon halte ich fern, das alles war aber schattenhaft, sagt Paulus. Wir haben nun das Wesen und bleiben nicht beim Schatten hängen. Paulus konnte ja sagen, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere hält alle Tage gleich. Auch so ein ketzerisches Wort, das ihm sicher viele übel genommen haben. Die Hauptsache ist, ich lebe dem Herrn und ich weihe meine Tage dem Herrn. Und schließlich und zuletzt, es geht für uns darum, direkt am Haupte zu hängen. Paulus macht seinen Gegnern den Vorwurf, die es also den Philosophen und den Gesetzesleuten erlaubten und den Engelanbetern, sie wiederum zu beeinflussen, die hängen nicht mehr fest am Haupt. Achten wir mal drauf, ob es Leute gibt, die so alles Mögliche propagieren und das wird ihnen schließlich so wichtig, dass sie mehr davon reden, als von Jesus zu reden. Dass sie nicht mehr direkt am Haupte hängen. dass irgendwas sich dazwischen schiebt. Irgendwas, meine Sondererkenntnis, diese, jene, das ist mir so wichtig. Und dann redet man mehr davon als von Jesus. Eine große Gefahr. Wir hängen am Haupt. Wir brauchen sonst keinen Mittler. Es steht ja einmal bei Paulus auch geschrieben, es ist ein Gott. Und wie viele Mittler zwischen Gott und Menschen? Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Ein Gott und ein Mittler. In einem der Timotheusbriefe steht diese Stelle. Ein Gott und ein Mittler. Die Zahl sollten wir uns gut merken. Nicht 0, nicht 2, nicht 5. Null Mittler wäre falsch. Wir brauchen den einen Mittler Jesus, der für uns gestorben ist. Ohne ihn kommen wir nicht zum Vater. Kein Jude und kein Heide kann sich auf Umleitungsstrecken herumschleichen ohne Jesus zum Vater. Aber wir brauchen auch nicht 2 oder 3 oder 5 Mittler. Wir brauchen dann, wenn wir Jesus haben, nicht noch den Papst in Rom oder die Jungfrau Maria oder was es sei. Ein Mittler, nehmt diese Zahl mit, ist nicht schwer zu merken. Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und wenn ich die Verbindung mit Jesus habe, das genügt doch wohl. Dann muss ich nicht mal darum beten, Herr, wenn ich sterbe, lass deine lieben Englein an meinem Bettrand auftauchen. Ach, ich werde lieber von Jesus selber geholt, das hat er doch verheißen. Durch Jesum entschlafen, 1. Thessalonicher 4. Wir haben es Tag und Nacht und immer, auch im Sterben und danach, mit unserem Herrn Jesus Christus zu tun. Mit ihm haben wir es zu tun, an ihm hängen wir, aus ihm leben wir. Das schenke der Herr uns. Dann kann unser Leben zum Fülleleben werden, wachstümlich werden. Amen.